Kölsch und Jod. Der Rheinland-Podcast mit Nico Jansen.
Ja, und wir melden uns bei Kölsch und Jod mitten in der Karnevalssession 2026. Und wir wollen heute über etwas sprechen, was im Karneval manchmal wahrscheinlich zu selbstverständlich genommen wird, nämlich das Ehrenamt. Und das am Beispiel einer tollen Frau, die ich heute im Studio habe. Denn in einer Karnevalshochburg im Rheinland wird eine ganz große Session, ein ganz großes Jubiläum gefeiert. In Bonn. Der Bönnsche Karneval wird 200 Jahre alt. Gestern, Hück und Morje ist das Motto. Und eine Frau, die vor allem das Gestern und Hück ehrenamtlich mitgestaltet, ist heute zu Gast bei mir im Studio. Die Präsidentin des Festausschusses Bonner Karneval, Marlies Stockhorst. Hallo Marlies.
Hallo Nico.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch und bin sehr gespannt.
Ja, Ehrenamt spielt in deinem Leben eine wichtige Rolle. Ja. Über das Gestern und Hück wollen wir gleich ausführlich sprechen. Aber müssen erstmal erklären, was bei dir im Morje passiert. Denn du hörst als Präsidentin des Festausschusses auf. Wann ist bei dir Ende als Festausschusspräsidentin?
Also das Jubiläum geht ja noch bis 10.10.26 und wir haben Ende August, Anfang September haben wir die Mitgliederjahreshauptversammlung. Also bis dahin bin ich noch im Amt. Und das heißt auch, dass dann auch die Arbeiten, die bis dahin und die Vorbereitungen, die zu treffen sind, ich natürlich gemeinsam mit Mirko Feld dann auch wuppen werde. Und dann ist am 10.10. dann die Abschlussveranstaltung 200 Jahre Bonner Karneval. Und dann freue ich mich vielleicht dann auch Mirko Feld sozusagen ins Amt hieven zu können.
Der aktuelle Vizepräsident.
Ja, genau.
Hast du das irgendwann für dich klar gehabt? Ja, 200 Jahre Karneval, Bonner Karneval, das ist ein super Moment, um die letzte Session zu bestreiten?
Ja, auf jeden Fall. Also 200 Jahre, ein schöneres Fest zum Abschluss kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Und das macht so viel Freude, hat auch viel Freude gemacht, die Projekte vorzubereiten, und es läuft ja alles noch. Und da bin ich schon für den Bonner Karneval auch sehr stolz mit drauf, dass wir das so großartig mit vielen Kolleginnen und Kollegen, mit dem ganzen Team feiern können.
Wann hast du für dich diese Entscheidung getroffen, dass das jetzt die letzte Session ist, diese Jubiläumssession? Wann war das für dich klar?
Ja, eigentlich schon vor ein paar Jahren. Und da haben wir auch ganz offen im Vorstand drüber gesprochen. Denn die letzte Wahl war ja 2022 und dann war klar, so machen wir das.
Bis 26.
Genau.
Ehrenamt, habe ich gesagt, möchte ich so ein bisschen als den Oberbegriff stellen, weil der für dich, glaube ich, auch eine wichtige Rolle in deinem Leben, aber auch natürlich in deiner ehrenamtlichen Mitarbeit im Karneval spielt. 2010 wurdest du zur Präsidentin gewählt. Was hast du eigentlich damals gedacht? Also als du gewählt wurdest, ja, jetzt habe ich es geschafft oder jetzt geht's erst richtig los?
Nee, das war eigentlich ein Prozess. Ich war ja schon länger im Festausschuss, habe erstmal 4 Jahre in der Gewandmeisterei gearbeitet, die Verwaltung des Fundus, Einkleidung von Prinz und Bonner. Und der damalige Präsident Horst Bachmann hatte mich gefragt, aber eher für eine andere Tätigkeit. Dann habe ich gesagt, nee, ich komme aus einem Beruf, wo ich bin Bankkauffrau von Beruf. Und da habe ich gedacht, also nee, jetzt wieder so irgendwas büromäßig, verwaltungsmäßig, möchte ich gar nicht, möchte kreativ sein. Ja. Aber nach 4 Jahren war dann eben, ja, kannst du dir nicht vorstellen, Vizepräsidentin zu werden. Und da habe ich gedacht, auch das könnte eine reizvolle Aufgabe sein, obwohl das im Widerspruch zu meiner vorherigen Tätigkeit jetzt wieder war. Aber das hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich merkte auch, ich konnte was bewegen. Ja, und dann stand nachher die Frage an und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das so.
Also die Frage habe ich eben gestellt, was bedeutet das, Präsidentin des Festausschusses zu werden? Also eigentlich die Ranghöchste dann in dem Fall, die Entscheiderin in Bonn für den Karneval. Also was hast du damals gedacht, als du dann diese Position erreicht hast?
Also ich fand, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich gewählt wurde, aber alleine kann man das nicht machen. Da gehört ein großes Team zu. Da wir ja jetzt keine hauptamtlich beschäftigten Kolleginnen und Kollegen haben, im Gegensatz zu den Kölner Kollegen, die ja auf ein großes, auch hauptberufliches Team zurückgreifen können. Und dann auch mit den Gesellschaften zusammen. Es kann nie eine alleine machen. Und deswegen war ich schon sehr stolz darauf, das machen zu können. Es gab immer wieder Stolpersteine in der Zeit, aber die sind, das ist ganz normal, dass man kann nicht everybody's darling sein und ja.
Du hast das gerade angesprochen mit dem Team hinter dir. Ist das etwas, was gerade auch das Ehrenamt hier in Bonn ja so besonders macht, dass man eben, egal in welcher Führungsposition man steht oder in welcher Position man steht, man weiß, man hat noch sehr viele andere Ehrenamtler hinter sich. Wie wichtig ist das Ehrenamt in dem Fall?
Das Ehrenamt im Karneval ist unverzichtbar, ganz wichtig, aber auch in den anderen Sparten wie Sport oder auch Kultur und in vielen, vielen Bereichen gibt es Ehrenamt. Ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik existieren könnte ohne das Ehrenamt. Was alles übernommen wird, ob das auch in Schulen oder in Fördervereinen ist, das ist einfach ganz großartig. Nur leider wird es manchmal nicht so richtig geschätzt.
In deinem Fall würde ich behaupten, wurde es geschätzt. 2019 hast du ja das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen für dein Engagement Brauchtumspflege. Im Auftrag des Bundespräsidenten wurde es an dich übergeben. Sagt man in so einem Moment, ja, das Ehrenamt wird gesehen? War das für dich so ein Beweis, ja, das Ehrenamt ist was wert in Deutschland?
Ja, das war für mich auch schon so eine demütige Situation, wo ich gedacht habe, das ist jetzt also Demut einfach. Ich fand es ganz großartig und habe mich auch wahnsinnig darüber gefreut, weil es muss sich ja auch immer jemand darum kümmern, dass man eine solche Auszeichnung bekommt. Ich wusste es wirklich vorher nicht. Ich bekam den Brief und habe gedacht, das kann ja jetzt irgendwie alles gar nicht sein. Und man erfährt ja auch nicht, wer die Initialzündung gegeben hat. Ich hatte dann so eine Vermutung, aber gut, das ist so das Geheimnis um das Bundesverdienstkreuz drumherum. Ja, und ich kann aber eigentlich nur sagen, ich habe das für die vielen Kolleginnen und Kollegen im Karneval schon auch mit entgegengenommen. Die Auszeichnung ist das eine, aber das tägliche Umgehen mit dem Ehrenamt ist dann wiederum auch anders.
Ja. Warum?
Wenn bei mir Menschen auf meiner Privatnummer anrufen und die mich dann fragen, ach, sind Sie schon im Büro? Dann finde ich das schon, denke ich mal, ach nee, komm, es hat keinen Zweck, wenn du das jetzt denen versuchst zu erklären. Und es wird von der Teilen der Gesellschaft, ist es im Prinzip egal, ob es im Ehrenamt ausgeübt wird, also eine Tätigkeit, oder ob man dafür ein Entgelt bekommt. Wenn irgendetwas nicht stimmt oder sie mit irgendetwas nicht zufrieden sind, dann kommt das sehr schnell, dann denkt man, ja, ich bin hier eine bezahlte Kraft und muss mich jetzt hier niedermachen lassen. Und das passiert wirklich Kolleginnen und Kollegen auch. Ich will jetzt nicht sagen täglich, aber es kommt vor und dann ist nicht die Entschuldigung, ach, ihr seid ja im Ehrenamt. Nein, das muss alles hundertprozentig professionell und ja, alles laufen ohne Fehler und das tut mir manchmal für die Kolleginnen und Kollegen leid.
Du hast gerade eben schon darüber gesprochen, dass Ehrenamt im Sport, in der Kultur ist genauso wichtig, aber auf den Karneval bezogen. Wie jeck muss man eigentlich sein, um ein Ehrenamt im Karneval zu übernehmen? Also gehört das einfach dazu, dass man erstmal jeck wird, dass man für den Karneval brennt, um dieses Ehrenamt anzunehmen? Wie hast du so die Erfahrung gemacht?
Also ich bin ja von Kind an im Karneval groß geworden.
Ich hab mich mit deiner Vita beschäftigt, das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass du im Damenkomitee Lustige Bucheckern hier in Bonn-Ende nicht bist, aber ich habe gelesen, mit 5 Jahren? Mhm. Wahnsinn.
Ja, mit 5 Jahren habe ich meinen ersten Vortrag bei den Bucheckern gehabt, ich konnte ja noch nicht lesen und dann hat meine Großmutter mir das halt Wort für Wort beigebracht, bis ich das konnte, ja.
Aber war deine Großmutter entscheidend, dass du ins Damenkomitee gekommen bist?
Nein, meine Großmutter war überhaupt keine Karnevalistin, meine Mutter, ja. Und diesen Vortrag, den geben wir in den Bucheckern immer an die Kinder auch weiter, die sind natürlich ein bisschen älter und machen diesen Vortrag immer noch.
Das weißt du noch, worum es ging?
Ja, der Lehrer steht am Pult und sät.
Und da bist du jeck geworden, würdest du das sagen? Oder warst du schon noch früher jeck?
Nee, also das ist ja nun schon alles sehr, sehr lange her. Und früher war das ja alles auch schon strenger vom Elternhaus her. Und es gab so bestimmte Kostüme. Ich wollte immer mal gerne ein Prinzessinnenkostüm tragen, aber bei uns gab es nur Clown. Und ja, dann guckt man schon als Kind mal gerne auf die anderen, aber nein, das hat sich einfach dann so weiterentwickelt. Ich glaube, man kann, wenn man das mit einem offenen Herzen annimmt, kann man dem Bönschen Fasslaufen nicht entkommen. Und so ist dann weitergegangen, ja.
Wie wichtig sind denn so kleine Vereine? Also die lustigen Bucheckern, andere Damenkomitees. Es gibt so viele Vereine im gesamten Rheinland, aber auch hier in Bonn. Wie wichtig ist das fürs Brauchtum und dementsprechend auch fürs Ehrenamt?
Also es ist ganz wichtig, dass die kleinen Vereine, Gesellschaften existieren können und dass sie auch Unterstützung seitens der Bevölkerung, also der Menschen in dem Viertel, wo sie leben, erfahren. Und ich habe gerade so in den letzten Jahren gesehen, dass sich auch, es gründen sich ja neue Karnevalsgesellschaften und das finde ich schon ganz großartig, dass auch junge Frauen auch sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur einen Freundeskreis, wir machen jetzt einen Verein daraus, beteiligen sich am Rosenmontagszug und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich die Basis für den Karneval insgesamt, weil da oben die Spitze kann ja alleine nicht existieren. Und es gibt ja den schönen Spruch, oder heißt in einem Lied, ohne Jecke stünde mir im Rhein. Also da können wir noch seitens des Festausschusses so viel machen. Wenn wir keine Basis dafür haben, dann geht das nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Wir sind ja transparent. Ich höre dein Handy vibrieren. Ich glaube, das ist so klassisch, ne? Dein klassischer Alltag aktuell? Wir sind ja. Wie läuft dein Tag im Moment?
Ja.
Also ständig Anrufe.
Ja, so am Tag der Proklamation.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Da bin ich auch sehr gespannt. War deine letzte Proklamation? Also am Tag, ja?
Ja, ich meinte jetzt auch bezogen auf das Handy, auf das Telefon, ja. Dann 8.10 Uhr, ja, kommt schon die erste Beschwerde wegen einer Proklamationskarte. Das finde ich dann schon sportlich.
Ich sitze nicht an Tisch X oder Y,
ja,
oder was?
Ja, so ungefähr. War, okay. Ja, ich will es ja nicht weiter drauf eingehen. Okay. Das ist dann schon, wenn die Leute dann so direkt ihren Frust mal ablassen müssen, aber bekommen natürlich auch ganz viele wunderbare Nachrichten, wie nach unserer Eröffnungsveranstaltung in der Oper am 17. November. Das war ja einfach nur großartig. Wenn die Leute auch Danke sagen können, finde ich das auch ganz wunderbar und freue mich da wirklich sehr drüber. Und es kommen nicht nur Beschwerden.
Proklamation, du hast es angesprochen. Letztes Wochenende war es soweit. Für dich die letzte als Präsidentin. Unabhängig vom Anruf um 8.10 Uhr. Aber wie bist du diesen Tag angegangen? Anders als die anderen Proklamationstage oder ist das für dich was, ja, war normal?
Nee, es war einfach alles ganz normal.
Echt?
Ja, wirklich. Es war nachher natürlich klar der Moment, als ich dann, das hatte ich mir auch schon vorgenommen, dass ich das sage, dass ich mich bei dem Publikum, bei den Gästen, die dort waren, bedanken, weil es ist ja doch, sag mal, 80% der Gäste, die da sind, sind ja Wiederholungstäter und die haben mich auch begleitet in den Proklamationen und da wollte ich einfach Danke sagen und die Reaktion war sehr gut, hat mich sehr gefreut. Natürlich, klar, da kamen auch schon ein paar Tränchen, aber dann war nachher auch, danach haben wir ja noch ein bisschen gefeiert und war alles gut und ich habe jetzt nicht aktuell keine Wehmut, das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr kommen. Mhm. Aber vielleicht geht es dann auch, das habe ich gestern Abend auch gesagt, da hatten wir ja Hofburgbezug im Maritimhotel. Prinzenpaare sagen ja auch nach ihrer Session, wenn sie dann das neue Prinzenpaar sehen, nee, eigentlich habe ich keine Wehmut. Ich sehe jetzt, wie schön das ist. Ich betrachte es jetzt von unten und es ist einfach schön, ja.
Alles, was schön ist, muss ein Ende haben, sonst wäre es ja nichts Besonderes. So kann man es sehen. Ne?
Ja.
Ich möchte auch ein bisschen über 200 Jahre Bonner Karneval natürlich heute sprechen, wo du ja zumindest für 15, 16 Jahre einen großen Anteil hattest und davor natürlich auch. Wir haben es schon gehört, mit 5 Jahren ins Damenkomitee gekommen. Aber dieser Karneval im Rheinland allgemein, du hast dich sehr dafür auch eingesetzt, dass es immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO wird, als auch beim Land NRW. Warum war dir das so wichtig?
Ja, eben die Anerkennung des Karnevals. Ich habe so in den Zeiten, auch als ich Vizepräsidentin war, so erlebt, ach ja, Karneval. Da kommt es ja nicht so genau Und
was waren die Klischees, die du so gehört hast?
Ja, eben, ach mein Gott, ist doch egal, ist doch nur Karneval. Im Karneval kann man machen, was man will. Und das fand ich eigentlich immer so Aussagen, die mich etwas befremdet haben, weil hinter dem Karneval, hinter dem eigentlichen Feiern, abgesehen jetzt von den tollen Tagen von Vive Fastelovend bis Karnevalsdienstag, macht der Karneval ja viele, viele Dinge, viele soziale Dinge. Wir kümmern uns umeinander und das hat mich schon etwas, wie gesagt, geärgert. Und es gab dann die Möglichkeit, sich zu bewerben. Das haben wir damals, wir treffen uns, erfahren bei einem Vier-Städte-Treffen, Aachen, Köln, Düsseldorf. Da war Deutschland dem UNESCO-Abkommen beigetreten. Und dann habe ich die Kollegen gefragt, ob wir das nicht gemeinsam angehen könnten. Die Kölner hatten auch die Idee und dann haben wir uns einfach sehr spontan dazu entschlossen, diesen gemeinsamen Antrag zu stellen. Dann gab es die Möglichkeit, sich im Land NRW zu bewerben für das immaterielle Kulturerbe NRW. Und dieses Siegel, das wir nachher bekommen haben, NRW und auf der deutschen Liste der UNESCO zu stehen, das hat uns schon im Ansehen des Karnevals, obwohl das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, weil der Karneval eben so viel hat. Aber dieses Siegel hat dazu beigetragen, dass wir gerade, wenn wir zu irgendwelchen Behörden, Institutionen, Firmen gingen, dann war so mein erster Satz, ja, der rheinische Karneval gehört ja. Und dann, ach ja, und dann hatte man schon eine etwas andere Gesprächsebene.
Wenn man du hast diese Vierergruppe angesprochen, Köln, Düsseldorf, Aachen und Bonn, da hat man ja oft, zumindest auch so als Laie, das Gefühl, das sind eigentlich Konkurrenzhochburgen. Hast du das jetzt anders wahrgenommen, auch durch diese Zusammenarbeit im Hinblick auf das Kulturerbe?
Also Konkurrenz würde ich jetzt nicht sagen. Wir feiern alle den gleichen Karneval, den rheinischen Karneval. Bei dem einen ist es ein bisschen größer, bei dem anderen ein bisschen kleiner. Alles gut und jeder hat seine spezielle Ausdrucksform. Nochmal, wenn ich jetzt an letzten Sonntag an den Mäuseorden denke, mit Per Steinbrück, mit Nathanael Leminski, mit Bernhard Hellmich und Rainer Heimersdorf, das war eine ganz großartige Veranstaltung. Ich glaube, da würden uns manche Städte drum beneiden. Und auch das Konzert zur Karnevalszeit ist ja auch immer ganz großartig. Das gibt's in keiner Stadt so. Und eben jeder hat seine Besonderheit.
Aber dass das Zusammenspiel so gut funktioniert hat, gerade in den letzten Jahren,
ja.
Wie kam es dazu? Hast du dich da besonders für eingesetzt?
Die Protagonisten passten einfach alle gut zusammen. Okay. Wirklich, wir haben uns oder verstehen uns sehr gut und ich werde ja jetzt im April wird es eine Veranstaltung im Kontrakreis geben. J.P. Weber trifft Chris Kuckelkorn und Marlies Stockhorst und da bin ich mal sehr gespannt, wie das sein wird. Und das wäre nicht möglich, wenn wir uns nicht gut verstehen würden.
Ja, Kuckelkorn war ja vor 2 Wochen erst unser Podcast-Gast. Ja. Auch für ihn ist ja jetzt dann das große Ende. Habt ihr euch da eigentlich abgesprochen? Das war Zufall.
Nein, das war wirklich Zufall und es stand ja direkt in den Medien und dann hat er mich am nächsten Morgen auch direkt angerufen und das zeugt dann davon, innerhalb von 24 Stunden dann Anruf zu bekommen, du hör mal, ich wollte es dir erklären, ne? Finde ich schon eine sehr große Wertschätzung.
Wir wollen auch noch zum Abschluss noch ein bisschen ins Moor hier schauen. Was nimmst du mit eigentlich aus deiner Amtszeit?
Einfach viele schöne Momente, Erinnerungen und Begegnungen, Veranstaltungen, die ich besuchen durfte als Präsidentin, das erfüllt einen schon, wenn man da so zurückblickt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir dann ständig sagen, weißt du noch? Ne? Das ist so, wie wenn man immer nur von der Kindheit spricht, wie es früher war. Und ich bin sehr gespannt, auch wie es sich alles weiterentwickeln wird. Wir sind ja auch noch dabei, der Antrag ist quasi formuliert für einen Antrag UNESCO-Welterbe. Das ist eine Mammutaufgabe und vielleicht kann ich da nochmal eben einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Dieses Einfahren der Karnevalsdokumente in den Barbara-Stollen, das war für mich ein so großartiges Erlebnis. Wichtige Dokumente aus dem Rheinischen Karneval, sehr viele Dokumente eben aus Bonn und Köln sind über Mikrofilm verfilmt worden. Und diese Mikrofilme sind in den Barbarastollen eingefahren. Da ist auch, ich sag mal, Beethovens Neunte, da ist das Grundgesetz drin. Ganz wichtige Dinge für die Bundesrepublik, dass wir dann mit dem Karneval dort einfahren dürfen und die Dokumente dann für 500 Jahre auf jeden Fall für die Nachwelt erhalten bleiben. Das ist schon eine unglaubliche Wertschätzung und das Ganze geht quasi seit 2016. Da haben wir damit angefangen mit diesem Projekt und unsere Historiker, unsere Archivare, die haben da unglaublich dran gearbeitet, mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass das alles so klappt. Und das hat mich mit unglaublichem Stolz erfüllt.
Ihr habt auch eine Ausstellung, 200 Jahre Bonner Karneval, die so ein bisschen durch die Stadt auch tourt. Ist das gerade wichtig im Hinblick, ich möchte gleich nochmal kurz über Generationen, Vermachung und Erbe sprechen, aber ist das gerade auch wichtig, anderen Menschen genau das zu zeigen?
Die Ausstellung läuft ja über das Kulturamt der Stadt Bonn. Wir sind Kooperationspartner, also der Festausschuss Bonner Karneval mit dem LVR zusammen. Und wir fanden es schon wichtig, uns daran zu beteiligen, weil eben dieses Touren durch die Stadtbezirke, das ist ein, ich sag mal, niederschwelliges Angebot. Die Menschen können in den Container reingehen, sich etwas anschauen.
Ist kostenlos, ne?
Ist kostenlos, ja. Anschauen und auch sich Videosequenzen ansehen über ein Tablet. Man tippt drauf, wie ist der Tanz der Bonner Stadtsoldaten zum Beispiel oder was sagt Tante Erna in der Garage, wenn sie Karneval feiert am Rosenmontagszug. Also ich finde das ganz großartig und es sind natürlich auch historische Einblicke da möglich und das dann gehen die Leute auch eher mal zu sowas, zu in so einer Ausstellung, wenn sie keinen Eintritt bezahlen müssen, ach, das gucke ich mir mal an, das ist wirklich ganz nett, sie nehmen sich einen Flyer mit und dann haben sie so ein bisschen mehr Eindrücke vom Karneval, als sie vielleicht übers Fernsehen erfahren.
Und einen Bezug, das ist ja auch wichtig, gerade wenn wir nochmal aufs Thema Ehrenamt kommen, ich sag mal die Gen Z, wie man so sie so schön schimpft, oder auch jüngere Kinder, Jugendliche, wie hoffnungsvoll schaust du aufs Ehrenamt der nächsten Generationen?
Es ist schon eine Herausforderung, dass ich glaube nicht, dass es ein Desinteresse am Karneval ist, sondern es ist eine Folge der Herausforderung, die die Menschen, eben auch jüngere Menschen im Beruf erfahren, innerhalb der Familie, dass eben nicht die Kinder dann auch nachmittags für eine Tanzgruppe beispielsweise zur Verfügung stehen, weil dann nachmittags auch noch Unterricht oder andere Aktivitäten innerhalb des schulischen Bereiches sind. Und ich finde es schon schwierig, aber ich freue mich auch, wenn wir Menschen, das haben wir gerade im letzten Jahr erlebt, sich initiativ beim Festausschuss bewerben, um dort ehrenamtlich mitzuarbeiten. Und die sind dann 25 Jahre alt, haben eigentlich mit dem Karneval gar nicht direkt so viel zu tun, finden das schön und denken, ach, wie kann ich mich einbringen? Natürlich muss man da auch bei manchen Ansprachen, die man erhält, das bezieht sich jetzt nicht auf die zwei letzten, ich möchte gerne im Festausschuss was machen. Ja, sage ich, was kannst du denn? Und dann sagen sie, ja, kann ich jetzt nicht so genau sagen, ja, was möchtest du denn machen? Ja, am liebsten Prinz und Bonner begleiten. Ja, das ist dann schwierig. Weil
Es ist ein Ziel.
Es ist ein Ziel, ja. Ich sage immer, ein Ehrenamt ist ein Amt und wir arbeiten im Ehrenamt. Wir feiern uns nicht selber, sondern wir arbeiten für den Bönschen Fastelovend.
Damit hast du dich auch sehr, sehr gut beschrieben. Ich habe ja eben gefragt, so, was hast du mitgenommen? Und du bist ganz schnell vom Ich wieder auf das Allgemeine und wolltest noch was einschieben. Und das macht dich ja auch irgendwie aus. Du stellst dich einfach sympathisch nicht in den Mittelpunkt, obwohl du der Mittelpunkt gerade noch bist, des Festausschusses Bonner Karneval. War bei der Proklamation übrigens auch. Und wenn ich dich, also wir kennen uns jetzt auch schon echt viele, viele Jahre. Wenn ich eins bemerkt habe bei dir, du bist von, ich sag mal, der für mich strengen Präsidentin zur sehr lockeren Grand Dame des Karnevals in Bonn geworden. Ist das okay, die Beschreibung? Ist die für dich in Ordnung? Also hast du das auch gemerkt, dass irgendwas mit dir noch passiert ist in diesen Jahren?
Ja, das hat aber nichts jetzt damit zu tun, dass ich jetzt aufhöre, dass sich das dadurch gewandelt hat. Am Anfang muss man ja schon wissen, wie geht's lang, was möchte man machen. Und es ist auch so ein bisschen nach außen hin auch ein Schutz. Viele sagen, klar, ich bin reserviert, ne? Und ich bin jetzt auch nicht der Thekengänger. Und das ist vielleicht nicht so ganz das Typische im Karneval.
Genau, du bist, sonst sagt man ja immer, der Rheinländer ja alle in den Arm nehmen und alle herzlich willkommen, offen für alles, aber oberflächlich offen. Ja. Du bist genau das Gegenteil, reserviert, stimmt, aber wenn man dich länger kennt und vor allem näher kennenlernt, bist du genau diese offene Person, dieser offene Mensch.
Das ist auch
musstest du das lernen oder warst du immer schon so?
Nee, ich bin eigentlich immer schon so gewesen. Also Willy Bellinghausen hat mal zu mir auf der Bühne gesagt, der hat einmal bei einem Jubiläum der Bucheckern gespielt. Da hat er hinterher zu mir gesagt, hör mal, so kenne ich dich ja überhaupt nicht. Die Bucheckern, das ist mein Zuhause. Und von Kind an, und da gibt man sich natürlich ganz anders als jetzt, wenn man Präsidentin des Festausschusses ist. Und manchmal kann man die Herzlichkeit auch nicht so direkt vermitteln. Und ich denke mir schon, auch die sind aber nett oder so. Aber ja, man muss Entscheidungen treffen, die eben auch manchmal nicht so gern gesehen werden oder aufgenommen werden. Und es bringt auch nichts, wenn man stundenlang über ein und das gleiche Thema diskutiert. Da muss man auch wie in einer Versammlung sagen, jetzt ist es mal gut. Ja.
Jetzt ist mal gut, sagst du wahrscheinlich dann ab 10.10.
Genau.
Oh, inwiefern sagst du das? Also du wirst den Karneval nicht loslassen können, oder?
Nein. Ich werde ja mitfeiern weiterhin. Und ob ich noch irgendetwas mache oder nicht mache, fragen mich jetzt auch viele Menschen. Und kann ich jetzt einfach noch nichts zu sagen.
Was mit den Bucheckern?
Da höre ich ja auch nächstes Jahr auf.
Okay.
Das ist auch alles, denn ich nächstes Jahr, dieses Jahr auf. Das ist auch schon seit 2 Jahren vorbereitet. Und ich freue mich sehr, dass die Damen sich einig geworden sind, wie sie es dann machen. Und das, wie gesagt, bereiten wir seit 2 Jahren vor. Und der Wechsel wird jetzt im Sommer oder auch im August oder so stattfinden. Und da freue ich mich dann auch, unten zu sitzen.
Und letzte Frage. Was wünschst du dem Bonner Karneval oder dem Karneval allgemein für die nächsten 200 Jahre? Er hat sich so toll entwickelt, oder?
Ja. Ich habe das beim Mäuseorden gesagt. Es ist schön, wenn wir alle so feiern und auch wenn wir Party machen und es ganz ausgelassen ist. Aber man darf nie die Tradition vergessen, weil sonst ist es ein reiner Partykarneval und den kann man auch dann im Sommer feiern. Ganz wichtig sind für mich immer Prinz und Bonner. Prinz und Bonner sind für mich in jeder Session die Hauptpersonen. Sie halten diese Tradition seit 1826 unter anderen Begriffen, unter Hans Wurz, Göttin Letizia, halten die das aufrecht und dass es Menschen gibt, die sich bereit sind, das Amt auszuüben, mit Freude auszuüben. Das muss einfach erhalten bleiben, weil sonst ist das Fest beliebig.
Und so Menschen wie du müssen erhalten bleiben und du bleibst uns ja auch erhalten und noch ist nicht Ende. Es geht jetzt ja noch in eine fulminante Session. Dafür ganz viel Spaß, Erfolg, Durchhaltevermögen, aber auch vor allem vielen, vielen Dank für deinen ehrenamtlichen Einsatz für den Karneval und für deinen Besuch heute hier bei uns bei Kölsch und Jod. Marlies Stockhorst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast mit Nico Jansen.